Alle da? Wer hat Hunger? Bin ich froh. Also Blut in den Bauch und.
Genau, erst fertig medisch.
Ja, das so, kennt das. Ich habe einen Vorteil, ich kann stehen. Wenn ich umfalle, bitte auffangen. Gibt es Fragen zu den letzten Tagen, die jetzt irgendwo noch entstanden sind?
30 Kilometer.
Wie bitte?
30
Kilometer. Ah! Ja?
Also, ich habe mal die Frage, wenn das alles aufgenommen wird, können wir das da abgucken? Weil ich habe jetzt, die Frage, es kommt erst noch. Also, das ist zu viel, ich habe jetzt gerade im Moment. Aber wenn es dann in die Praxis geht, dann kommen ganz viele Fragen.
Ja, ich denke schon, oder Felix? Er ist im Besitz der Aufnahmen.
Wenn du das jetzt alles aufnimmst, kann man dann das irgendwie irgendwann mal angucken oder so. Ja.
Ich habe überlegt, ist es okay, wenn ich das als privat gelistetes YouTube-Ding oder findest du das uncool?
Doch, mach das, ja.
Also so, dass dann nicht nur der den Link hat, halt draufgehen kann.
Mhm. Ja, mach doch das. Okay. So wie du möchtest.
Ja. Das dauert wahrscheinlich aber dann eben noch ein paar Tage oder sowas ähnliches. Ist das
braucht sicher Zeit, ja. Das ist viel Material. Ich bin froh, dass nicht ich das tun muss. Auch ein herzliches Dankeschön. Und ja. Schon gut. Wer hat denn die letzten drei Tage für das leibliche Wohl gesorgt? Wer hat da gekocht? Alle. Mega großes Dankeschön an euch.
Fragen. Wer hat nur konsumiert und nichts aktiv dazu beigetragen?
Danke euch. Nein, wirklich war mega lecker. Herzlichen Dank dafür. Das ist schön, macht viel aus, auch zusammen zu essen, verbindet Herzen. Das funktioniert. Ja, gibt es Fragen?
Ja, das ist auch nicht ohne, wenn man ein bisschen auf Open oder Ready.
Auf was?
Mal anrufen.
Immer, ja.
Wenn man abchecken müssen, ob jemand open oder ready ist.
Pascal, ich hab dich auf Lautsprecher. Das ist kein Witz, so Sachen werden gemacht. Das war wirklich Weltklasse. War da mit dem Jünger dran, war die Aufgabe, die Wiedergeburt zu lehren. Sag ich, okay, jetzt musst du das lernen, oder? Die vier Schritte und dann Körper, Seele und Geist. Und da hatte diese Person jemand, der war offen. Und gesagt, okay, das ist genau der richtige Moment. Jetzt kannst du das erklären. Ja, ja, das mache ich. Haben wir eingeübt. Ja, ja, das kann ich. Ja, weißt du was? Zur Sicherheit, ich schicke dir noch ein Video von YouTube, wo ich das in 10 Minuten erkläre. Dann kannst du das nochmal anschauen, reflektieren, nochmal was zu Hause durchsprechen. Einfach, dass du sicher bist. Eine Woche später, wir haben telefoniert, gesagt, ja und, hat es geklappt? Ja, war super, war mega berührt. Ja, was hast du gemacht? Ja, weißt du, ich hatte zu wenig Zeit. Da haben wir einfach zusammen dein Video geschaut. Ja, ihr lacht jetzt. Wie bitte? Ja, wirklich im ersten Moment denkt die Person dann echt auch, das war doch gut. Nein, es war nicht gut. Die Aufgabe war eine andere. Du sollst es lernen, nicht das Video. Also den Videoplayer zu bedienen ist auch. Du musst machen und können. Ja, also das sind die kleinen Sachen.
Also ich
apropos, kannst du uns den Link auch? Dürft ihr mir das auch?
Natürlich.
Weil das wäre ja super, weil sonst müssen wir uns durch das ganze Teaching da durch, bis an die Stelle kommst. Und dann
kann ich euch alles senden, ja.
Das wäre super.
Also aber Schweizerdeutsch.
Das ist egal. Alles, was du irgendwie Material hast, in der Art, was schon mal direkt drauf könnte, das wäre super.
Ja, klar. Ja?
Am Anfang, wo wir so die Pionierschule gemacht haben und so hochmotiviert, also da habe ich drei Leute getauft und davon denen war nachher gar nichts mehr. Und das hat mich mega frustriert. Weil ich dachte, wenn die dann tauft sind, weil durch die Videos ist dann klar, Taufe, da kommt eine Preissetzung und dann passiert da was und dann gehen die los wie Rakete und dann haben die sich zurückgezogen und dann denke ich, boah, scheiße, ich habe alles falsch gemacht und dann, ja, genau, dann dachte ich einfach bloß nicht so schnell mit Taufe kommen, weil das, ich habe dann gemerkt, es braucht doch viel mehr Zeit, bis sie das wirklich versteht. Und, ja, genau. Nur aber halt, wann der Zeitpunkt da ist, genau.
Aber ich glaube, jetzt ist halt ja eigentlich auch klar, wichtig ist halt auch, dass dieses Mentoring hinterher kommt. Und das haben wir ja auch, das haben wir alle nicht auf dem Sender gehabt, weißt du, in dem Sinn. Wir haben ja auch, ja, dann kommst du halt mal, dann vielleicht nicht. Aber weißt du, so diese Voraussetzung jetzt gesagt, das ist ganz klar, wenn ich dich jetzt taufe, bedeutet das auch hinterher, gibt es Mentoring. Bist du ja bereit dazu? Es kostet einen Preis, Jesus ja nachzufolgen. Ja. Bist du bereit dazu? Machst du das? Ja. Und wenn sie dazu ja sagen, ja, dann hast du eine ganz andere Basis, wie wenn es nur... Ja. Ja. Ja, also in den Himmel kommen bis.
Ja. Dass die Taufe dann geht, das machen wir ganz gut.
Was ist die wichtigste Haltung eines Jüngers? Ja, aber so, wie sind wir unterwegs? Müssen wir perfekt sein? Streben wir nach Perfektion? Wäre ungesund. Wir wünschen es uns. Ich habe ja jemandem gesagt, sein wie Jesus. Nicht ähnlich. Wir dürfen uns hohe Ziele setzen. Jetzt kommt es anders. Und zu wissen, ja, als Jünger bist ein Lernender. Es ist okay, Fehler zu machen. Wichtig ist, dass du einen Fehler zu lernen. Dass du dich da nicht anklagst. Oder eben, da kommt Frust rein, Enttäuschung. Und ja, jetzt habe ich keine Lust mehr und so weiter. Ich glaube, das ist mega schade, wenn das passiert. Aber zu sich selber ehrlich zu sein, sagen, okay, jetzt hab ich getauft und jetzt ist die Person gar nicht mehr unterwegs, hat sich zurückgezogen oder irgendetwas. Da auch ehrlich zu sein, dass du hinterfragen, miteinander darüber zu sprechen, was denkt ihr? Was war der Grund? In den letzten 4 Jahren, ich habe viele Leute getauft. Und ich habe auch immer wieder erlebt, wie so das geraubt wird. Die 4 Böden. Und das ist wichtig, im Nachhinein auch ehrlich zu reflektieren, was hätten wir anders tun können. Es geht nicht immer darum, dass es du hättest besser machen können. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch Situationen, da hast du alles richtig gemacht und es kommt doch nicht gut. Loslassen. Ablegen. Hatten wir einen, da war ich nur unterstützend in der Taufe. Gingen wir ins Bußgespräch, ich hatte vorher noch keinen Kontakt und die Buße war eigentlich lang. Aber irgendetwas war da komisch im Busgespräch. War mehr einfach so ein bisschen halbherzig, bekennen. Und wir haben es eigentlich alle irgendwie gemerkt. Aber wenn du dir die Taufe so sehr wünschst, kannst du fast nicht mehr Nein sagen. Und dann taufst du einfach so. Wir haben den getauft, den Heiligen Geist gebetet und der Heilige Geist kam nicht mal richtig und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht ist er ja doch gekommen, es hat sich noch nicht richtig gezeigt und dann bist du in dem Schönreden. Und das war so krass, eine Woche später hat diese Person, war ein Mann, sämtliche Kontakte abgebrochen, alles. Nicht mehr geantwortet, nicht mehr geschrieben. Wow, was ist jetzt da passiert? Und dann ist wichtig, miteinander zu reflektieren, was haben wir getan, hätten wir was beachten sollen? Und wir waren alle gleicher Meinung und sagten, ja, eigentlich gab es Warnsignale. Wir hätten da reagieren müssen, haben wir nicht. Und was machst du jetzt daraus? Beim nächsten Mal reagieren.
Er wollte gerade schon über irgendwas nicht reden, aber irgendwas wollte er
nicht. Nein, er hat sogar über alles gesprochen. Aber also du kannst Buße gegenüber Gott tun, das ist von Herzen, das schmerzt, da ist Scham da. Du kannst aber auch Buße gegenüber der Moral tun. Da ist kein Schmerz. Da liest du einfach eine Liste runter. Da ist auch keine Scham vorhanden. Und ich finde wirklich, ging es wirklich um krasse Sachen. Und wir haben gemerkt, das ist eigentlich gar nicht richtig Scham da, aber wir haben nicht darauf reagiert.
Ja, aber was machst du dann?
Wie?
Wenn du es merkst, nächstes Mal, was machst du dann? Weil ich
auch stoppen.
Das
auch stoppen. Was? Ich mach, stoppen. Stopp. Ich, die Frage ist ja, was machst du dann? Und ich habe angefangen, ich mache mit den Leuten keine Tauftermine mehr. Ich sage dir nicht, okay, Samstag ist Taufe, das gibt es nicht mehr, sondern ich sage, Samstag ist Buße. Und dann sehen wir, wohin der Heilige Geist uns führt. Ich sage ihm bewusst, ich sprich das gar nicht aus, weil da gibt es noch die Leute, die laden ihre Freunde ein. Ja, ja, um diese Zeit dort und dort ist die Taufe. Und dann hast du noch mehr Druck, um Nein zu sagen. Ja, wie willst du da Nein sagen? Die ganze Familie ist da. Haben schon seit 10 Jahren gebetet. Hast ein Problem, oder? Und du merkst, du manövrierst dich in eine Einbahn, da kommst du nicht mehr raus. Und ich habe wirklich angefangen, ich spreche nicht, dann ist Taufe, sondern dann ist Buße. Und wir schauen, was wirklich da ist und vielleicht brauchst du noch mehr Zeit. Dann nehmen wir uns mehr Zeit. Und dann bist du eigentlich auch sozusagen als Hebamme nicht im Stress. Alles locker. Weil im Spital mit der Hebamme, die schicken dich wieder nach Hause. Wenn du da kommst, es geht los. Ja, nein, es geht noch nicht los. Kommst wieder nach Hause. Ist okay, und das ist ein Erfahrungswert, wirklich. Dass, ich weiß, wenn man das mal ausgesprochen hat, dann ist dem Gegenüber eine Erwartung und dann ist es ganz schwierig, Nein zu sagen. Deshalb, ich spreche das gar nicht aus. Und ich sage schon von Anfang an, wir schauen, ob es zur Taufe kommt. Gibt dir mega Selbstsicherheit. Und ich habe aber meistens, wenn ich im Nachhinein ehrlich bin, wenn es nicht gut gekommen bin, gab es eigentlich, ich glaube, ich könnte fast immer sagen, aber sicher meistens Alarmsignale. Man hat einfach nicht darauf reagiert. Aber irgendwie waren sie da. Vielleicht hatte man sich auch mal ein bisschen überreden lassen. Wir hatten dieses Jahr die Situation, da kam ein Pärchen auf uns zu, aus dem Nichts. Und die wollten über Jesus sprechen, über das Evangelium. Und irgendwie, die haben ganz viele Videos schon gesehen, haben gemerkt, ja stimmt, die Bibel, das ist der Weg, Jesus ist der Weg. Und ja klar, müssen wiedergeboren werden. Und da haben wir uns mit dem, ich zusammen mit meiner Frau, ein paar Mal getroffen. Und sie wie vorbereitet für die Taufe. Und dann kam es zur Taufe. Und eigentlich auf diesem Weg, ich hatte vom ersten Moment an schon irgendein Störgefühl. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, irgendwie, das ist zu schön, um wahr zu sein. Irgendwas stimmt da nicht. Und als ich das noch mit den anderen geteilt habe, haben mir alle gesagt, ja Pascal, sei doch nicht so. Nimm das doch. Und ich habe gedacht, okay, ich darf da nicht so viel darüber sprechen, aber ich hatte das. Da haben wir die getauft, das war eine gute Taufe, da ging was. Dann gingen wir in die Jüngerschaft. Und nach ein paar Wochen Jüngerschaft kam die erste Ermahnung, wo wir wirklich sahen, da gab es noch Götzen in deren Leben. Und als wir das angesprochen haben, haben die total, die sind ausgetickt. Alles Beziehung, alles abgebrochen. Haben meine Frau ein zweiseitiges E-Mail geschrieben mit richtig bösen Anschuldigungen. Bei mir haben sie es nicht mal getraut. Aber dann merkst du einfach, da kommt richtig was Fieses zurück. Und dann merkst du, ah stimmt, es ist wirklich zu schön, um wahr zu sein. Der Heilige Geist hat eigentlich schon gewarnt. Und beim nächsten Mal weiß ich, wenn ich das Feeling habe, dann schieße ich die Ermahnung ab vor der Taufe.
Aber du wusstest es ja noch nicht zu ordnen, du hattest ja nur erstmal ein Gespür.
Ja, genau.
Oder dachtest du das Thema schon? Hast du das schon?
Nein, das Thema, ich hatte das Thema auf dem Radar, sie haben nach Buße darüber getan, aber es war keine echte Buße dann. Ich habe ihnen gesagt, wie sieht es mit dem Bereich aus? Das ist doch ein Götze für dich. Es ging um Ernährung. Waren so Rohkostveganer. Also wenn Gott mir sagt, dann stelle ich meine Ernährung um, kein Thema. Natürlich. Also was mit der Ernährung beschäftigen ist ja nicht was Schlechtes. Die Frage ist, welchen Stellenwert hat es? Und ich habe kein Problem mit Veganer, Vegetarier, alles okay, aber das ging so weit und das führte zur Ermahnung. Für mich ist es auch okay, wenn sie so leben, das ist mega okay. Zwei Probleme kann es geben. Das erste ist, wenn die Person anfängt, zum Evangelist zu werden mit der Ernährungslehre. Sagt, du musst das auch tun. Dann haben wir das erste Problem. Das zweite Problem haben wir, wenn die Ernährung, in dem Fall hat sich das da gezeigt, dass die weigerten sich, das Abendmahl zu nehmen. Wegen dem Brot.
Weil es gebacken ist.
Gebacken und das Brot, wenn es noch Eier drin hat. Und dann angesprochen, geht nicht und bla bla bla. Und es ist ja offensichtlich, das Abendmahl war ja nur für die 12 Jünger und so weiter. Und das müssen wir gar nicht nehmen. Und dann gesagt, hey, du trennst dich eigentlich von was ganz Wichtigem. Und dann war es ja sichtbar, dass wirklich diese Ernährung ist ein Götze. Was ist jetzt wichtiger? Und dann haben gesagt, hey, das ist ein Götze, musst du umkehren, ablegen, deine Ernährung umstellen, kannst du nicht weiterleben. Und dann, waren wir die Bösen und so weiter, kannst du dir vorstellen. Aber eigentlich, der Heilige Geist hat es von Anfang an gezeigt und für mich die Lektion, oder? Wieder da, was lernst du daraus? Da eigentlich vorher umkehren. Vorher bußfertige Werke zu sehen, in dem Thema, wo du weißt, das ist ein Götze. Okay, bevor ich dich taufe, möchte ich bußfertige Werke sehen.
Ist wie Brot.
Genau. 10 Kilo Brot, los. Nein, nein, natürlich nicht so. Aber wirklich, lass die Buße sichtbar werden. Das ist nicht so, die Buße ist nicht 5 Minuten vor der Taufe. Das dürfen auch ein paar Tage sein, aber es soll sichtbar sein, dass da was sich verändert. Und jeder hat so seine Themen, die er reinbringt. Und diesen Punkt zu erkennen und dass echte Buße vorhanden ist, weil da kannst du noch so fest anfangen, Bibel, die waren so richtig hungrig, die haben die ganze Bibel gelesen und viele Stellen gekonnt, aber also im Babyverhalten konnten sie noch nicht das Puzzle zusammenfügen und haben halt die falschen Schlüsse daraus gezogen. Aber das kannst du vorher eigentlich schon ein bisschen herausfordern. Beantwortet das deine Frage?
Dazu mal die Frage, also wie würdest du jetzt so auch biblisch rechtfertigen? Am Pfingsten haben sie 3000 Leute getauft. Mhm. Glaubst du, die haben wirklich mit 3000 Leuten ein Bußgespräch in dem Sinn geführt?
Was denkst du?
Glaubst du ja nicht.
Nicht?
Also die haben, die waren...
Aber das hat doch Petrus gesagt, tut Buße.
Tut Buße. Manche haben es gemacht.
Nein, also für mich die beste Frage ist, wer hat sich taufen lassen? Juden. Das sind für einen Jude Buße, das ist für ihn völlig eine andere Dimension. Der weiß, was er Buße, der weiß ja, für was er geopfert hat. Der weiß ja, warum er in den Tempel geht und dann Lamm anzündet. Das ist ein anderes Bewusstsein vorhanden. Aber manchmal gibt es auch Konstellationen, wo wir vielleicht, für mich ist immer, ich möchte gründlich sein. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann nehme ich mir halt mehrere Stunden. Es kann aber auch unter Umständen so sein, dass du keine mehrere Stunden hast. Musst du was anpassen. Als wir in Kenia waren, wollten sich 170 Personen taufen lassen.
170.
Einen Tag. Und weil die da die Kultur haben, dass da ja nur Pastoren und so taufen dürfen, und du kannst ja nicht die Kultur in einer Stunde verändern und sagen, nee, jetzt tauft jeder. Sondern du musst die nach Zeit lassen, sonst gibt es Unglauben. Waren wir nur 5 Personen, die taufen konnten. Wenn du da einen Taufzähler hast, der geht hoch an diesem Tag, aber du kannst nicht mit 40 Personen 3 Stunden Buße tun. Also das geht gar nicht. Dann wirst du pragmatischer. Und das ist halt einfach, das ist aber die Situation und ich finde, das ist ja überhaupt kein Ideal. Und darauf dürfen wir nicht zurückschließen lassen, oder? Sondern wirklich, wenn wir, und die Möglichkeit haben wir eigentlich, wenn, dann lass es uns gründlich tun. Genau hinschauen. Weil in Kenia, nach der Taufe, bin ich ja in den Flieger nach Hause. Das Problem hat ja ein anderer. Das klingt jetzt krass, oder? Aber es ist ja so, wenn wir wirklich Jüngermacher sind, was wir vor der Taufe nicht aufräumen, werden wir nach der Taufe ausbaden.
Und Aber da wurde die Lektion zeigt uns das schon Stück für Stück.
Natürlich, ja, aber für mich ist wichtig, die Lektion ist auch gründlich zu sein. Es geht nicht um Perfektion, aber wirklich auch gründlich genau hinzuschauen, auf solche Störgefühle zu achten, dem Raum zu geben, ansprechen, ermahnen, schauen, ist da wirklich, weißt du, sind da bußfertige Werke dazu sichtbar? Was macht die Person? Verändert sie schon Teil in ihrem Leben und so weiter? Und dann wissen wir, jetzt ist sie bereit, oder? Und das ist für mich persönlich schon ein Anspruch, weil ich weiß, was ich nicht vor der Taufe mache, werde ich nach der Taufe machen. Und das ist wie wenn du ein Haus baust. Ich meine, wenn du den Plan schlecht gezeichnet hast und die Wände stehen, wird es mega aufwendig.
Da gibt es ein Wort im Fachjargon. Da sagt der Lehrling zum Meister: Meister, die Arbeit wäre jetzt fertig, können wir anfangen mit Flicken.
Ja, da kennst du dich aus. Ist sonst noch eine Frage so dazu? Nicht, alles klar, super, alles klar. Nein. Ich möchte am Nachmittag direkt was mit euch anschauen und weil man am Verdauen ist, ist man froh, wenn man ein bisschen aktiv was machen kann. Und zwar geht wieder in zwei Gruppen, lest diese Stelle, die ist bekannt, Theos 28, er macht es doch direkt mit dem EBS, Entdecker-Bibelstudium, EBS, EBS, Entdecker-Bibelstudium, das hier, lesen, kurz eigene Worte zusammenfassen, verstehen, anwenden und dann stellt ihr euch diese vier Fragen. Wen sendet Jesus? Was sollen sie tun? Wie sollen sie das tun? Und bei wem sollen sie es tun? Und dann werden wir das in 10 Minuten austauschen. Mach zwei Gruppen. Alle da? Wurdet ihr einig? Ja? Jein? Also, wen? Alle? Wer sind die Jünger? Also doch nicht einig, ja. Das ist eine wichtige Frage. Was ist da gemeint mit wem? Sind das die Apostel? Sind das die Pastoren? Sind das die Missionare?
Die Evangelisten.
Sind das die Evangelisten?
Ja.
Nur die?
Nein.
Alle, die Jesus bestellt hat.
Alle?
Die Jesus
bestellt hat. Alle Jünger.
Alle Jünger? Also jeder, der ein Jünger Jesus ist?
Ja.
Ohne Vorbereitung? Wirklich?
Ja.
Hä?
Drin
wäre es denn möglich, wenn es anders wäre?
Sind es die?
Die ganze Welt zu erreichen.
Ja.
Wäre das möglich?
Warte, es ist ein bisschen viel verlangt. Für die Elf geht es nicht anders. So.
Das heißt, ich habe ja für uns
keine
Hoffnung.
Schon, hä? Also gut, wir einigen uns alle. Jeden.
Ja.
Jeden. Ja. Wen schließt du aus? Ja, ich sage ja, jeden Jünger. Ich spreche jetzt hier drin. Oder? Aber gut, dass du es dann... Ja. Was sollen sie tun?
Gehen.
Gehen.
Predigen. Taufen. Oder sagen.
Ja, genau. Sie sollen gehen. Und was sollen sie tun?
So Jünger machen.
Zu Jünger machen?
Ja. Der ganze erste Teil vom
also, gehen, Jungen, beten, taufen,
zu Jesu einladen und sowas.
Und alles völlig klar. Also was sie tun sollen, ist eigentlich völlig klar. Sie sollen Jünger machen. Und zum Jünger machen musst du mal gehen. Weil, dann können wir später, wie sollen sie das tun?
Indem sie taufen, lehren.
Und was lehren sie?
Alles, was Jesus gesagt hat, was Jesus befohlen hat.
Alles zu halten. Hä? Alles. Nicht nur ein Teil. Und bei wem?
Alle Nationen.
Wie denn?
Alle
Nationen. Wie war das wohl gemeint von Jesus, alle Nationen?
Alle Nationen. Also alle Völker steht hier. Mhm. Es gibt ja in den Nationen auch ganz verschiedene Volksstämme, oder?
Genau, also viele, die das genauer nehmen, sprechen dann von alle Ethnien, dann wie wir alles drin haben, keine Missverständnisse entstehen. Aber es geht eigentlich genau um ein Grundprinzip. Jesus war ja unterwegs unter den Juden und ich sendete sie zu allen Ethnien. Zu den Unerreichten.
Das haben sie eigentlich noch nicht kapiert, ne, am Anfang.
Das ist wichtig zu verstehen. Das sollte auch unser Denken verändern. Die Unerreichten zu erreichen, die gibt es überall. Überall.
Vor allem jetzt, wo die Welt zu uns gekommen ist, wo die Völker.
Die kommen auch zu uns, das ist auch noch schön.
Ja, aber eben der Punkt, den Ortbruch gerade gesagt hat, sie haben es, Jesus hat es ihnen zwar gesagt, aber gecheckt haben sie ja nichts. Sonst wäre der Petrus ja viel offener mit Cornelius gegangen, der brauchte ja erstmal seine Offenbarung. Dann sagt er da bei Cornelius, sagt er, warum habt ihr mich rufen lassen? Ihr wisst doch, dass es nicht erlaubt ist, für mich hier zu sein.
Festungen, oder? Ja. Ist ja unmöglich, nach Jahren. Das gehört doch uns alleine. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen, was eigentlich Jesus da mitgibt und für wen das gilt. Und es gibt keine Entschuldigung, wenn man das versteht und es nicht mehr tut. Gibt es keine. Weil der Missionsbefehl, wie er gerne genannt wird, ist eigentlich ein Jüngerschaftsbefehl. Und ihr seid ja die Missionsgemeinde. War schon auf lange Sicht vorbereitet. Das ist toll, oder? Aber zu verstehen, dass eigentlich Jesus zu jedem sagt, geh, mach zu Jünger, lehre sie alles zu halten. Und wen? Nicht die Christen, die Unerreichten. Und das ist die Herausforderung. Wo sind die Unerreichten? Das zu finden. Weil an anderen Orten, da fühlen wir uns wohl, das ist einfach. Irgendwann mit einem Christen zu sprechen, der vielleicht noch nicht wiedergeboren ist, aber irgendwo ein Fundament ist vorhanden, das ist einfach. Oder kommen Leute von anderen Gemeinden und denken so, okay, ja, die sollten doch auch hier sein und so weiter. Schlagt das euch aus dem Kopf? Das Schönste ist, wenn du jemanden zum Glauben führst, der wirklich von den Unerreichten ist und nicht noch 20 Jahre Rucksack dabei hat, mit irgendwelchen Lehren und Theologien und so weiter. Und du nimmst ihn hier auf und der bringt alles rein. Das ist viel schwieriger. Das ist nämlich genau das Problem mit dem Petrus. Das sind die Festungen, die drin sind. Dann möchtest du über Jüngerschaft sprechen und dann kommt immer wieder diese Stimme, ja, ist alles Gnade. Du musst über die Liebe sprechen. Du musst doch über das sprechen. Ja, da waren wir schon lang durch. Wir sprechen jetzt von dem. Ich habe am Anfang gesagt, wer weiß, dass Gott ihn liebt, der hat alles so gesagt. Der ist super. Darauf bauen wir auf. Aber wenn du die Gemeinschaft hast, dann musst du nicht mehr jedes Mal darüber sprechen. Und jedes Mal, wenn wir sagen, na, jetzt müssen wir, komm, Jünger machen, aber kein Druck, alles aus Liebe und Gnade und so, musst du erwähnen, Pascal. Nein, weil ihr wisst es ja. Das ist der Unterschied. Das verändert sich. Und ich kenne das, hatte gerade vor 2 Wochen kam jemand zu uns, 30 Jahre Christ, Und ich hatte erfahren, dass wir Gemeinde sind und wollte mal reinschauen. Ich habe mich mit dem getroffen und am Abend habe ich ihn mal mitgenommen in unsere Hausgemeinde. Und er hat mir immer so alles schön blumig erzählt, was er schon alles erlebt hat und da. Und er war in der Anfangsstunden der Hillsong in Australien dabei und so weiter. Und wow, und wir gingen jede Woche 4 Stunden Outreach und wir sind in 2 Jahren auf 2000 Leute angewachsen. Und das klingt alles super. Und dann waren wir in der Runde und haben mit einem über das Evangelium gesprochen und waren eine Klarheit. Und das Einzige, was er dazu beigetragen hat, ja, aber was ist Liebe und bei Gott passiert es von alleine und das und Gnade und so weiter. Und dann denkst du, was läuft mit dir? Das, hallo? Ja, es... Da habe ich mit ihm mal ein bisschen tiefer gesprochen. Und weißt du, was war perfekt? Der war gar nicht frei.
Was war das?
Nicht frei. Plötzlich sagt mir, ja, weißt du, ich habe da noch Traumas vor 10 Jahren und da und jenes und das bedrückt mich noch und ich bin nicht da in Therapie. Ja, das sind immer diese Personen. Es sind immer die Personen, die nicht aufhören können, die Gnade und Liebe zu betonen. Immer die, weil die anderen haben es gecheckt. Aber es sind die, die das reinbringen. Und ich möchte euch sagen, streicht das aus dem Kopf. Geht zu den Unerreichten. Und wenn ihr die Unerreichten habt, dann bringt das Evangelium und die werden es aufnehmen wie ein trockener Schwamm. Darauf habe ich gewartet. Und dann wirst du denen sagen, schau mal, Matthäus 28, wen, dich, was, Jünger machen, wie, alles zu halten. Wen, die Unerreichten, ah, mein Volk ist unerreicht, ich komme dann mal wieder. Die setzen um. Das ist nicht nur, ja, da habe ich noch da auf YouTube eine Predigt gesehen und da noch etwas und da noch etwas und oh, jetzt habe ich was ganz Spannendes entdeckt, das musst du hören, das kitzelt im Ohr. Nicht, das, wirklich, das ist nur Zeitverschwendung. Streich das aus dem Kopf. Wir müssen nicht Christen evangelisieren.
Was sind die Katholiken? Weil wir sind von Katholiken umgeben.
Ja, das sind Unerreichte.
Ah, okay.
Nein, weil jetzt ganz ehrlich, ich finde es eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Luzern ist die katholische Hochburg in der Schweiz. Ganz schlimm.
Weil sie sind nicht gerade unbeleckt, sondern sie kommen dir ja auch mit lauter
Fest. Da ist wirklich... Das ist ein Vermächtnis, das ist richtig schlimm. Pur. Die sprechen von Jesus, es ist nicht Jesus. Sie Zeugen Jehovas. Das ist richtig schlimm.
Hast du da auch eine Art zu reden? Weil wie ist jetzt bei den Muslims, jetzt sprichst du von Isa.
Maria anfangen.
Ja, du musst immer wissen, wo, also wir müssen ja das Gegenüber kennen. Den Griechen ein Grieche.
Ja.
Paulus hat das gewusst. Ich hatte mal eine Zeit, da kam jeden. Also Michel hat mir davon berichtet. Habe ich noch? Aber jetzt wieder. Bisschen, also. Hat sie gesagt, immer um die gleiche Zeit kommen Zeugen Jehovas zu uns. Klingeln. Und dann hat sie... War für mich komisch, warum kommen die immer dann, wenn meine Frau zu Hause ist und wenn meine Frau ihnen noch sagt, ja, wir sind Christen, wir sind neugeboren und so weiter, warum hören die nicht auf? Oder? Und da war ich mal eine Predigt am Vorbereiten zu Hause, genau um diese Zeit, und es klingelte. Da dachte ich, ja, wer könnte das sein? Und da kamen so 2 Personen, adrett gekleidet, mit einer Umhängetasche, immer gleich. Die haben ja auch ein Jüngerprinzip. Einer, der erfahren ist, der andere lernt. Die kamen sie die Treppe hoch und innerlich habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Weil offensichtlich haben sie keinen Auftrag an mir. Dann habe ich wohl einen Auftrag bei ihnen. Aber ich will auf Nummer sicher gehen. Dann kamen sie hoch, ich schaue sie an und sagte, ich wollte einfach wissen, ich habe da schon ein paar Mal mit meiner Frau gesprochen. Ihr wisst, wo wir stehen. Was ist euer Auftrag an uns? Sprachlos. Okay, Dann muss ich anders fragen. Wie erlebt ihr den Heiligen Geist? Was passiert da in eurem Leben? Und dann bist du schon am Punkt. Ja, es ist so, Heiliger Geist, also wir verstehen den Heiligen Geist mehr als so eine Kraft, eine Energie und ja, und ja, und ich, ja, aber der Heilige Geist, wenn der in deinem Leben wirkt, also das ist immer ein Grundelement, dass du überhaupt wirklich ein Kind von Gott bist, sagt ja die Bibel. Und dann fängst du da an, die kennen ja das Wort eigentlich gut. Dann fängst du da an. Und die sind sich eigentlich nur gewohnt, auf ihre Art zu argumentieren. Und dann wechselst du das einfach mal. Sagst, ja, aber weißt du, ich war gestern unterwegs, konnte für jemanden beten, da passierte Heilung durch den Heiligen Geist und da ist das geschehen und so weiter. Kennt ihr das und so? Nein, wir glauben, das passiert heute nicht mehr. Ah, wirklich? Was war denn gestern? Ist es nur heute nicht mehr, aber gestern war es noch und so weiter. Also ein bisschen herausfordern, weil die sind auch so in diesen Gedankenkonstrukten drin. Und die Männer haben gesagt, wir glauben nicht dasselbe. Die glauben nicht an Jesus. Genau, also die, ja, aber das ist wie das. Ja, ja, aber das ist wie Esoterik. Die glauben auch an Jesus. Das ist nicht Jesus. Was sagt Paulus uns dazu? Wir sollen prüfen, ob es derselbe Christus ist, ob es dasselbe Evangelium ist, ob es derselbe Geist ist. Das sollen wir prüfen. Und es gibt viele Christusse. Das sehen wir einfach. Und es ist nicht dasselbe. Aber das Krasse ist, sie brauchen Wörter, die dir glaubhaft machen, dass sie dasselbe meinen. Sie sprechen immer wieder vom Sohn Gottes. Damit meinen sie aber einen Engel. Also für sie ist Jesus eigentlich ein Erzengel. Genau. Und das sagen sie aber immer mit Wörtern, wo du eigentlich gar nicht Nein sagen kannst, im Stil von, aber du musst die Wörter füllen. Und wenn du sie anfängst zu füllen, merkst du plötzlich, oh wow, ein Zeuge ist so nahe von meinem Glauben wie ein Moslem. Ist kein Unterschied. Und das ist eigentlich noch krass. Und so kannst du sie dann wirklich, also so kannst du mit ihnen nach den reingehen. Wirklich sagen, okay, jetzt müssen wir mal schauen, müssen die Bibel aufschauen, weil sie akzeptieren ja die Bibel. Wie kannst du das machen? Wie kannst du biblisch belegen, dass Jesus Gottes Sohn ist und Gott? Was haben wir da? Ja, schau, da kommen die Stellen. Müssen wir mal zusammen ausarbeiten. Gibt es ganz viele Stellen, wo genau jedes Vorurteil, das ein Zeuge Jehovas hat, widerlegt. Wenn er sagt, Jesus ist... Ja, aber sie haben früher die Elbefelder verwendet, da steht es richtig. Sie haben jetzt eine eigene Bibel, aber das ist ja einfach zu... Sagst du, komm, gib dir die Elbefelder, vor 20 Jahren habt ihr auch die benutzt. Haben wir dasselbe Fundament. Und jetzt schlag mal auf. Und es gibt so ein paar Stellen, zum Beispiel Kolosser 1 ist auch so eine, Johannes 1, ist, das, meistens ist Kapitel 1 und du findest jede Stelle, jedes Argument, das sie haben, kannst du mit dem Wort direkt widerlegen. Wenn sie sagen, ja, Jesus ist ein Engel, Kolosser 1 heißt es, Jesus ist höher als jeder Engel. Oh, pff, wie, was ist er, wie oder höher? Und dann hast du es eigentlich, oder? Aber du kannst sie mit dem Wort konfrontieren. Sie kam nicht mehr wieder. Das ist, aber es ist, am Schluss, das ist wirklich das Spannende, aber das überführt ja das Ganze. Am Schluss habe ich gesagt, schau mal, ich weiß schon, in der Wiedergeburt haben wir nicht das gleiche Verständnis. Was versteht ihr von Römer 6? Was steht in Römer 6? Ich habe gesagt, schau, lesen, nächste Woche kommen, wir besprechen es zusammen. Und komm nicht mehr. Aber bei den Zeugen Jehovas sind wir ein Grundprinzip und das dürfen wir nicht vergessen. Zeugen Jehovas, die ticken so, dass sie sagen, wenn du gastfreundlich bist, dann nehmen sie dich als glaubwürdig an. Aber wenn du von Anfang an nicht gastfreundlich bist, so Tür zu oder nicht, vielleicht sogar ein bisschen hässig, oder, dann nehmen sie dich nicht ernst, weil dann bist du in ihren Augen keine Person des Friedens. Das heißt, wenn du sie eigentlich mit den eigenen Mitteln schlagen möchtest, dann musst du mega gastfreundlich sein. Sagen, kommt rein, ich mache euch Kaffee, Tee, was ihr wollt, sitzt euch hin. Kann ich euch einen Gefallen tun? Lasst uns zusammen Bibel lesen. Aber es ist möglich. Aber ich finde, gerade wenn so falsche Christusse da sind, ist es natürlich viel schwieriger, als wenn gar kein Bild vorhanden ist, ganz klar. Aber es ist nicht schwieriger, als einen Moslem zum Glauben zu führen. Gottesfurcht ist ja vorhanden, das ist mega schön. Hammer, oder? Ja, bei den Zeugen, ja. Ja, sie verlieren das Problem, sie verlieren ihr komplettes Umfeld. Wir hatten ein Freundespärchen, die ist mit 19 ausgetreten und die Eltern haben sich seither geweigert, mit ihr an einem Tisch zu sitzen. Mit 30 hat sie ihr Kind am 24. Dezember verloren. Kindestod, gestorben. Das war der erste Tag, dass die Familie wieder vereint an einem Tisch saß. Das war so traurig, dass der Mann, der Vater des Kindes, das gestorben ist, gesagt hat, weißt du, vielleicht hat das passieren müssen, damit die Familie wieder vereinigt wird. Wie krass ist das? Die verlieren so viel, wenn die da rausgehen. Aber für Moslems ist das auch so. Die sich zum Glauben bekennen, die verlieren auch. In den meisten Fällen wird die Familie ihn verstoßen, sagen, nee, die haben nichts mehr zu tun. Also die Dimension ist dieselbe. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass sich ein Moslem nicht in diesem Maße abschottet, wie ein Zeuge. Die haben wirklich in sich selbst ein System. Weißt du, der Punkt ist, die gehen dann in ihre Gemeinschaft, die besprechen das und dann sagen sie, oh, das ist gefährlich, mit dem darfst du dich nicht mehr treffen. Und dann werden sie den Kontakt meiden.
Ich habe nur schon von Leuten gehört, die bei Zeugen waren und die gesagt haben, das, was ich dann da bei den Christen gehört habe, das war bei mir wie so ein Feine, also es hat in mir gearbeitet, es hat genagt, weil die haben gesagt, das stimmt doch gar nicht, was die sagen. Und dann, und wenn einer dann, und die Trimse halt, vergiss es einfach. Aber wenn dann einer wirklich hingeht und selber anfängt nachzuforschen, dann ist die Chance vielleicht da, dass er tatsächlich dann sagt, okay, eigentlich ist das stimmt doch gar nicht, was die mir erzählt haben.
Und die sagen auch, dass es keine Hölle gibt und das finde ich doch ganz extrem, weil, und wenn du ihnen dann die Stelle aus dem Lukas vorlesest mit dem reichen Mann und dem armen Lazarus, dann sind sie total entsetzt. Die lesen die Bibel, aber sie lesen sie irgendwie auch.
Ja, sie haben, also, ja. Aber das ist ja nicht... Eben, es ist gut, wenn man weiß, mit wem man spricht. Und das Schöne ist eigentlich, eben, wir haben ja ein Jahr auf dem Campingplatz gewohnt und da war jemand, ein jünger Mann von den Zeugen, der war frisch da drin. Und da haben wir angefangen, uns mit ihm regelmäßig zu treffen und nach dreimal hat er auch Kontakt abgebrochen. Der hat das nicht ausgehalten. Aber ich fand es für mich auch spannend, weil gewisse Glaubensgrundsätze, die wir als selbstverständlich nehmen, musst du plötzlich selbst auch mal hinterfragen und sagen, warum, woher nehme ich das? Oder wie argumentiere ich das? Und das hat mich mega weitergebracht. Also ich bin dankbar für diesen Kontakt. Und ja, genau. Also nein, ich kann dir jetzt einfach keinen Tipp geben zum Katholischen.
Die von Donnerstag?
Was ist am Donnerstag?
Wo wir uns treffen, für die wir gebetet haben.
Ah ja, genau.
Sie hat Rückenschmerzen. Wir haben für sie gebetet, fünfmal ist der Rückenschmerzen weg. Dann hat sie gesagt, sie hat mir ihr Handy gezeigt, zwei Ikonen, Maria und Jesus. Ich hab angefangen mit Maria, das ist nicht gut. Wir haben im Namen Jesus Christus gebetet, er hat dich gehabt. Und dann, anstatt sich auch zu fixieren auf das, was falsch ist, einfach das ignorieren und punkten auf.
Er hat mich jetzt geheilt, nicht sie.
Also eigentlich auch Jesus vorstellen, wie er wirklich ist.
Genau.
Das ist, meine, der Katholik kennt Jesus eigentlich nur als Baby. Das ist so krass, man muss die Bilder anschauen. Das, Jesus ist immer das Baby auf der Schoß der großen Mutter Maria. Das ist ihr Bild von Jesus. Oder ist noch am Holz, ja.
Aber sie versteht auch nicht, was am Kreuz passiert ist.
Ja.
Also ich habe es kapiert.
Ist schon so. Das sind eine herausfordernde Umfelde, aber es ist möglich, so wie es überall möglich ist. So wie ein Atheist zum Glauben kommt, so kommt auch ein Katholik zum Glauben. Aber wir dürfen da keinen Kompromiss eingehen. Wenn wir plötzlich mit der Person so umgehen, als wäre es ein Glaubensbruder, da kommst du nicht weiter. Das mache ich mit einem Moslem auch nicht. Ich würde einen Moslem nie Bruder nennen, aber die nennen mich Bruder. Letztes Mal habe ich eine Nachricht von einem gekriegt, da hat er mich Schätzeli genannt. Was machen Moslems untereinander so? Hibibi heißt das. Ich nenne ihn trotzdem nicht Bruder. Weißt du, dass wir wirklich die Klarheit haben? Ich glaube, das ist mitten Widerstand, wenn wir Jünger machen wollen. Aber wir fangen plötzlich Menschen an, als Jünger zu behandeln, die keine Jünger sind. Das sehe ich überall, das sehe ich auch in Beziehungen drin. Also einer gläubig ist, der andere nicht. Und dann sprichst du über die Person und sagst, ja, aber irgendwo ein bisschen, ja, irgendwo glaubt er schon ein bisschen und so weiter. Ja, solange wir Sachen schön reden, wird da nichts sich bewegen. Das ist, wenn ich das Haus auf Sand baue. Und wenn ich noch so schön das rede und sage, ja, aber der Sand heute ist besonders stabil und so weiter. Und ja, ich habe noch Seile gespannt. Wenn der Sturm kommt, ist es weg. Völlig klar. Das Schönreden ist der größte Stolperstein darin. Wirklich müssen Sachen beim Namen nennen, oder? Die haben ganz klar, die wussten, die ersten Christen schwarz-weiß. Da gibt es nichts dazwischen. Ist nicht so halb-weiß. Geht nicht. Sondern wirklich beim Namen nennen, sagen, nein, stopp, ist kein Jünger. Nicht neugeboren. Verloren. Das schmerzt. Aber ich glaube, das tut auch gut, Sachen klar zu benennen, weil das gibt uns auch einen Auftrag. Wohin geht die Reise? Und wenn wir schön reden, dann akzeptieren wir Zustände, aber die Konsequenz ist mega krass. Die Konsequenz am Ende des Lebens, was macht die Person am Ende des Lebens, wenn sie vor Gott steht? Ja, war doch alles gut. Meine Frau hat mir immer gesagt, ist alles gut und so, ich mache halt langsam Schritte. Nein, ich habe dich nie gekannt. Wir haben da schon eine Verantwortung. Auch ein bisschen Klarheit. In Liebe, aber Klarheit reinzubringen. Sagen, nein, es ist halt nicht so. Das ist nicht irgendwo was dazwischen. Das ist ein Spannungsfeld, wo wir drin sind. Aber wir haben es ganz klar, schwarz auf weiß, es war immer klar zu den Leuten. Ach, nicht so, ja, komm, ist schon gut, wird schon gut gehen, irgendwann. Oder wenn wir noch so aussagen, ja, ja, Gott kennt das Herz. Ja, eben, er kennt das Herz. Ja, genau, das ist das Problem. Matthäus 28, das ist eigentlich der letzte Wille von Jesus. Sein Testament. Darf man ein Testament verändern? Nicht. Ja, genau, hat er nicht. Und wenn wir übereinstimmen, wen, jeden Jünger, was zu Jünger machen, wie, alles zu halten, was Jesus gesagt hat, wen, alle Unerreichten, wenn wir da übereinstimmen, wissen wir, das ist der letzte Wille von Jesus, das ist sein Testament, da setzen wir an. Das ist unveränderbar. Das Letzte, was eine Person sagt, das sind in der Regel die wichtigsten Worte. Dass wir das richtig so zu Herzen finden, ja stimmt, da ist was. Das nimmt uns in die Pflicht. Und jetzt weißt du es. Oder nach heute kannst du niemandem mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Ich habe es genug deutlich wiederholt und du hast es selbst herausgefunden. Es ist etwas, das Jesus immer wieder gesagt hat. Es gibt ein Gleichnis vom Hochzeitsmahl, Matthäus 22. Da gibt es ein Hochzeitsmahl. Und eigentlich geht es darum, dass ein König will ein Hochzeitsfest veranstalten und er lädt Leute ein. Da gibt es geladene Gäste. Wer weiß, was die Gäste machen? Wir haben keine Lust. Ist krass, oder? Aber sie wollten nicht kommen, Vers 3. Er sandte seine Knechte aus, um sie zu holen, aber sie wollten nicht kommen. Was macht jetzt der König? Ja, wow, das ist nicht okay, dann nicht, sondern geht nochmal hin. Es ist wichtig, Hochzeitsfest. Und was passiert dann? Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe, die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Das ist krass, hä? Also der Nachdruck des Königs, es ist wichtig, kommt, wird gar nicht gehört. Und was ist die Entschuldigung? Der Acker, das Gewerbe. Das kennen wir doch alle. Ja, das kennen wir doch alle. All die Entschuldigungen. Du bist eingeladen, aber du hast tausend Entschuldigungen. Geht nicht Arbeit, geht nicht Familie, geht nicht. Wenn ich das tue, dann habe ich Ärger zu Hause, Streit, Trennung, was auch immer. Das kennen wir doch. So viele Entschuldigungen. Immer wieder. Das sind wir Weltmeister darin. Warum wir was nicht können. Warum was nicht möglich ist. Und Jesus hat davon immer wieder gesprochen. Das ist eigentlich etwas, das müssen wir uns unbedingt zu Herzen nehmen. Jetzt spreche ich zu Jüngern. Rechte Seite. Die wissen, was der Auftrag ist. Die wissen, dass sie geliebt sind. Die wissen, dass sie Kinder von Gott sind. Und bringen Nachdruck da rein. Jesus hat es auch getan. Er hat gesagt, hey, da ein Gleichnis vom Hochzeitsfest. Die kamen nicht. Geht aber noch weiter. Oder die einen töten sogar, die Knechte. Sie haben gar nicht Freude. Und als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus. Es kommt die Armee und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Also es hat schon mal Konsequenzen. Geht noch weiter. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straße und ladet zur Hochzeit an, so viele ihr findet. Also wir wissen, ursprünglich waren die Juden eingeladen, die hatten die Ausrede. Jetzt werden alle eingeladen, so viele ihr findet. Unabhängig, was der Hintergrund ist. Und wenn jetzt du da liest, darum geht hin an die Kreuzungsstraße, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen, brachten alle zusammen so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Also jetzt sind sogar böse und gute eingeladen. Und was passiert? Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Er war schmutzig, böse. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Das ist die Scham, zu wissen, stimmt. Ich habe das gar nicht geachtet. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm die Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Ja, durch die Tür. Hä?
Ich sage, er hat das Hochzeitskleid nicht gehabt. Okay? Und das ist das Problem. Weil er hat versucht, mit eigener Werkgerechtigkeit, oder weißt du was, für eine Gerechtigkeit versucht, da reinzukommen.
Und jetzt kommt, was Jesus antwortet da. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das muss mal sitzen. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Jesus hat immer wieder diese Geschichten erzählt. Du kannst weiter durch die Bibel gehen dazu. Und Jesus hat gewarnt vor dieser Situation. Das Gleichnis der vier Böden. Ist eine Option, Boden Nummer 1 zu sein? Ernsthaft? Nicht. Ist eine Option, Boden Nummer 2 zu sein? Ist eine Option, Boden Nummer 3 zu sein? Ist eine dieser drei Böden gerettet? Warum? Weil die keine Frucht bringen. Jesus hat das nur erzählt, um uns zu warnen, dass wir nicht Boden 1, 2 oder 3 sind, weil es ist unsere Entscheidung, was wir tun. Nach was streben wir? Nach den Verlockungen der Welt? Lassen wir uns alles erdrücken von unseren eigenen Sorgen? Ist er gesagt, wir sollen uns nicht sorgen. Darum geht es doch. Das war eine Warnung von Jesus. Nicht so, wow, schau mal, ich will dir kurz ein Naturprinzip erklären. Ah, toll, es gibt Boden 2 und 3 und wow. 1, 2 oder 3, ich glaube, ich stehe auf der... Das ist eine Warnung. Eine Warnung, dass wir es nicht sind. Weder 1, 2 noch 3, sondern dass wir 4 sind. Und wenn wir 4 sein wollen, müssen wir was verändern. Hochzeitsfest, es ist eine Warnung. Warum kamen die Knechte nicht? Die hatten was Besseres zu tun. Arbeit, Acker, Familie, Freunde. Jetzt muss ich doch noch eine gute Ausbildung haben. Jetzt braucht es doch noch das, jenes. Ja, ich muss jetzt halt länger arbeiten. Außer mir macht es doch niemand. Das sind alles Rechtfertigungen und Entschuldigungen. Jesus hat eigentlich davor gewarnt, jeden Einzelnen. Und er hat es immer wieder getan. Und wenn wir das ignorieren, wenn wir die Bibel lesen, dann ignorieren wir eigentlich wie die Warnhinweise von Jesus. Wenn du Auto fährst und da kommen Achtungssignale, Achtung Kurven, dann lohnt es sich, das ernst zu nehmen. Also nicht sagen, ja schön, wir haben ja gelernt, in Deutschland darfst du außerorts 100 fahren. Deshalb wurde ich immer überholt, weil in der Schweiz ist nur 80. Ich bin doch mit 80 unterwegs. Wuff. Und dann lohnt es sich mit 100, wenn so eine Achtung Kurve, S-Kurve kommt, dann lohnt es sich ein bisschen abzubremsen, oder? Die Warnsignale oder Warnhinweise zu beachten, ist zu deinem eigenen Segen. Aber Jesus hat sie gegeben. Es gibt noch viel weiter.
Das heißt hier, dieses Vers 14, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, heißt eigentlich, alle sind berufen, aber nur wenn du es tust, bist du auch auserwählt. Mhm. Kann man das so doch eigentlich verstehen, oder? Man kann ja nicht sagen, davon bin ich auch gar nicht auserwählt. So, sondern ich bin doch in dem Moment auserwählt, ich bin eigentlich berufen, aber nur wenn ich es auch tue, dann gehöre ich zu den Auserwählten.
Ja, Jesus wählt seine Jünger aus. Ja. Das schon. Aber wir können uns einen Teil hineingeben. Darum geht es eigentlich. Mhm. Sein Tod war für jeden. Nicht jeder wird das in Anspruch nehmen.
Wenn wir den Lauf vollenden, sind wir auserwählt.
Wir sind jetzt auserwählt, den Lauf zu laufen. Aber es geht ja noch weiter. Du siehst in Johannes 15 die Weinrebe, wer keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Das sind so krasse Stellen, da musst du dich mal zu Herzen führen. Was bedeutet das? Die 10 Jungfrauen. Die anvertrauten Talente. Die 2 Söhne, der eine gehorsam, der andere nicht. Welches tut jetzt den Willen des Vaters? Nicht der, der Ja sagt und Nein macht, sondern der, der es tut, obwohl er Nein gesagt hatte. Das sind die Unterschiede im Reich von Gott. Es zählt, was wir tun, weil das, was wir tun, offenbart unser Herz. Nicht, weil wir uns etwas erarbeiten könnten, sondern weil unser Herz offenbart wird. Was mit dem Mund zu sagen, ist einfach. Vor allem unsere Kultur. Aber das Gesagte durchs Handeln zu bestätigen, das hat Kraft. und das ist selten. Und da macht es Sinn, was Jesus gesagt hat, wenn plötzlich es heißt, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Weil es gibt wenige, die diesen Weg gehen. Das tun, was Jesus gesagt hat, in aller Konsequenz. Sich bewusst sein, was das bedeutet. Was es bedeutet, als erstes nach dem Königreich Gottes zu streben. Das hat mit Vertrauen zu tun, dass Gott gut ist. Und es gibt viele Gründe, dass es vielleicht heute in deinem Leben anders ist. Und häufig ist es auch, kommt es auch aus einem falschen Gottesbild. Vielleicht gar nicht dieses Vertrauen hat, dass Gott versorgt. Dass sich Gott um dich sorgt. Dass er alles möglich ist bei ihm, zu allem imstande ist. Es fängt gerne genau aus diesem Punkt an. Und es gibt dann ganz, ganz viele Rechtfertigungen. Ja, ich habe keine Zeit. Es gibt einen ganz einfachen Trick, wenn du zu wenig Zeit hast, dann beginn deinen Tag einfach früher. Das ist super. Du sagst, ja, ich komme nicht dazu, ja, dann stell den Wecker. Ja, kannst du Uhr vorstellen. Da fängt es an. Da in den Sprüchen kannst du lesen, dass wirklich, wer wirklich am Morgen zeitig startet, der wird was bewegen. Da fängt es an. Jüngerschaft bedeutet auch Disziplin zu haben, Prioritäten zu setzen, wissen, was zählt im Leben. Es kommt nicht darauf an, okay, jetzt habe ich noch diese Fernsehserie gesehen und das und das und das war mega toll, weil das hat keinen Wert. Es wird immer wieder eine neue kommen. Immer noch was anderes. Jedes Jahr kommt eine neue Mode raus. Es hat keinen Wert. Es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Es gibt nur etwas, was einen echten Wert hat im Leben. Und das ist den Lohn, den wir uns im Himmel erarbeiten. Und es gibt wirklich einen Lohn, den wir uns erarbeiten können. Und da siehst du, es geht um mehr. Jesus sagt, mit was bauen wir unser Haus? Mit welchen Materialien haben sie Bestand? Und ich möchte, dass du dir für dich persönlich wirklich dir Zeit nimmst, kurz, vielleicht kannst du was spielen, einfach 15 Minuten und ja, frag dich ernsthaft und frag Gott, wo gehe ich Kompromisse ein? Was möchtest du, dass ich in meinem Leben verändere? Wo habe ich vielleicht Ausreden, dass mir was wichtiger ist, wo ich es gar nicht zugeben würde? Und lass es nicht stehen. Ich glaube, Gott spricht in so Sachen sehr schnell. Und eigentlich weißt du es direkt, das ist es. Und er wird dir helfen, das zu verändern. Ich habe das immer wieder erlebt. Wenn wir die Bereitschaft haben, Gott zu fragen, und sei es noch so ein großes Thema in unserem Leben, er wird dir helfen. Das machst du nicht alleine. In Matthäus 28 ist fast der letzte Satz, den Jesus sagt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Diese Stelle wird gerne zitiert. Ich bin bei euch alle Tage. Das hört man gerne. Sie ist in direkter Verbindung mit dem Jüngerschaftsbefehl. Wenn diese Stelle für alle ist, dann ist der Auftrag auch für alle. Für jeden Einzelnen. Und wenn du was auf dem Herzen hast, wo Gott wünscht, dass Veränderung geschieht, dann wirklich gib die Bereitschaft, das Gott hinzugeben. Die Bereitschaft, es abzulegen in deinem Leben, zu verändern, und er ist mit dir. Er ist da in dem Moment, in der Situation. Er wird dir helfen, dir Kraft geben. Und er wird dich trösten, wenn es schmerzt. Ich bete noch kurz. Ja, danke, Vater. Ich danke, dass du sprichst durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns berufen hast. Ich danke dir, dass du uns auserwählt hast. Und dass du uns immer wieder gewarnt hast und nicht einfach laufen ließt, sondern du hast uns gewarnt vor allem, was uns in unserem Leben von dir abbringen kann. Das uns limitieren kann, das uns blockieren kann. Das hindert, dass wir in deiner Bestimmung laufen können und tun. Ich danke dir, dass du mit uns bist, alle Zeit. Und ich bitte dich, dass du jetzt wirklich in unser Herzen sprichst, dass du offenbarst, was mich hindert, wo ich ein geteiltes Herzen habe, dass du mir hilfst, Enttäuschungen abzulegen, dass du mir hilfst, Unglauben abzulegen, Verletzungen abzulegen jetzt. Und dass ich von ganzem Herzen und von reinem Herzen dir nachfolge. In einem Vertrauen und Glauben zu dir, als Vater, als guter Vater, als liebender Vater. Ein Vater, der uns segnet mit einer Fülle. Amen. Ja, die Ernte, die ist reif. Das wissen wir. Sie ist groß. Aber sie ist nicht überall gleich groß. Und das auch dürfen wir sagen, sonst entstehen Erwartungen, die nicht erfüllt werden, die zu Frust führen. Und das finde ich auch wichtig. Das Vorgehen in der Schweiz und in Deutschland, das ist anders. Und die Geschwindigkeit ist anders, als wenn du in einem anderen Land gehst. Und das Spannende ist, wenn du die ganze Welt anschaust, was da läuft bezüglich Ernte, da gibt es wirklich Erntefelder. Und da geht es besonders schnell. Das heißt aber nicht, dass es hier keine Ernte gibt oder nur wenige Ernte. Aber die ganze Mechanik ist anders und vielleicht ein bisschen verzögert. Ist okay. Aber das dürfen wir auch mal aussprechen. Für mich das Schöne ist, wenn ich die Bibel lese und wir überlegen, wo stehen wir denn genau jetzt? Dann stehen wir im mega spannenden Moment. Weil die Offenbarung sagt, das Beste kommt noch. Das Beste steht uns noch bevor. Es ist nicht die Blick in die Vergangenheit und sagen, oh wow, da gab es eine Erweckungsbewegung und da gab es noch eine, wow, das müssen tolle Zeiten gewesen sein. Nein, das Beste kommt noch. Die große Ernte steht uns bevor. Das sagt die Offenbarung. Und das dürfen wir glauben. Das heißt, jetzt machen wir uns bereit, genau auf das, was vor uns steht. Das ist das Ziel vor Augen zu haben, zu wissen, ja, wir sind bereit und das Beste kommt noch auf uns zu. Aber wir wollen bereit sein, weil es wird kommen, weil es Jesus versprochen hat. Ganz einfach. Das ist das Ziel vor Augen zu haben. Und wenn wir darin tätig sind, dann ist es so wichtig, dass wir Geschwister haben, die uns auch immer wieder ermutigen. Weil nicht immer heißt es im Leben, jetzt ist Zeit zum Ernten. Jesus hat selbst gesagt, es gibt eine Zeit vom Sehen, eine Zeit vom Ernten, aber seht ihr nicht, dass die Ernte reif ist? Das ist das Denken eines ganzen Leibes. Aber wenn ich in mein Leben schaue, habe ich hier den Boden und dann wächst hier eine Pflanze. Und eigentlich gibt es im Leben immer zwei Zeiten. Es gibt eine Zeit, wo du Wurzeln schlägst und es gibt eine Zeit, wo Frucht entsteht. Und ich habe es jetzt oft gesehen, dass sich das wechselt. Zeit von Wurzel bedeutet, du erlebst Widerstände. Das ist Jakobus 1. Seid dankbar, lebt ihr so manche Anfechtung. Ja, danke. Was passiert? Die Wurzeln gehen tief. Das ist nicht die Zeit, wo wir vielleicht Freude haben, weil es sich schwer anfühlt, da wo wir dankbar sein können. Vor allem, wenn wir lernen, darin zu leben und wir sehen, okay, jetzt bin ich wieder in einer Zeit, wo meine Wurzeln tief gehen. Merkst du, das ist direkt positiv. Das ist direkt schön. Wenn du sagst, was, Anfechtung? Nein, danke. Jetzt gehen meine Wurzeln noch tiefer. Was braucht denn ein Baum, um viel Frucht zu bringen? Wasser und tiefe Wurzeln. Wenn er keine tiefen Wurzeln hat, was geschieht? Ja, und eventuell mag der gar nicht halten, oder? Beim nächsten Windstoß mit den Früchten kriegt er gar nicht hin. Und so ist es ein Wechselspiel im Leben. Und ich erlebe das schon lange so. Es gibt eine Zeit, da ist nichts sichtbar. Aber ich mache genau dasselbe. Ich gehe auf die Straße, ich investiere da und so. Und es ist nicht sichtbar. Vielleicht ist sogar Widerstand vorhanden. Du kriegst irgendwo ein Schreiben, eine Nachricht, irgendetwas. Und du denkst, was läuft denn da falsch? Und vielleicht schmerzt das auch. Aber das ist eine Zeit, wo wir gefestigt werden in unserem Charakter. Wo wir unsere Wurzeln tief in den Boden gehen. Und ich kann dir versprechen, es wird wieder eine Zeit kommen, wo die Frucht sichtbar ist, wo da die Früchte wachsen. Das ist ja gute Frucht und du wirst Freude haben. Wow, woher kommt das? Und das ist schön und das ist ein Wechselspiel. Und wenn du da unterwegs bist, dann weißt du, dass du ja auch Geschwister hast. Und auch die sind so unterwegs und auch die werden Früchte haben. Und plötzlich merkst du, das wechselt sich ab. Hat ein Bruder Frucht und du hast Anfechtung und dann hast du Frucht und der Bruder hat Anfechtung und so weiter. Und dann der Leib kommt zusammen. Und plötzlich siehst du, wie täglich hinzukommen. Nicht weil du das kannst, sondern weil die ganze Gemeinde in der Ernte tätig ist. Das ist doch gewaltig. Das ist das, was Jesus tun möchte. Aber wir müssen verstehen, es gibt Zeiten der Wurzeln und Zeiten der Frucht und beides ist ein Segen und beides ist eine Freude. Aber das eine ist manchmal schwierig auszuhalten. Es fühlt sich so an, als wären wir in der Wüste drin. Denk, was ist da los? Was ist falsch? Aber sehe es als Segen in deinem Leben und umso mehr du das erlebt hast, wie diese Saison kommt und wieder geht, umso mehr kommst du in einen inneren Frieden und eine Ruhe und sagst, nein, ist okay, ich kann weitermachen. Ich werde jetzt tief verwurzelt sein und es werden wieder Früchte kommen, ganz klar. Aber es ist wichtig, dass man das weiß. Es ist auch wichtig, dass du ein Ziel vor Augen hast. Wenn ich sage, das Beste kommt noch, dann soll uns das freuen. Aber du kannst vom Besten sprechen und genau gleich weitermachen. Es braucht Ziele. Was ist dein persönliches Ziel? Was möchtest du im nächsten Jahr erleben? Was soll geschehen? Wenn wir Ziele setzen in unserem Glaubensleben, dann ist das ein Glaubensakt. Sie dürfen hoch sein. Sie müssen nicht utopisch sein. Aber es ist gut, Ziele zu haben. Weil dann nimmst du im Glauben was ein und sagst, das will ich sehen. Weil ich dazu berufen wurde. Und ich habe für mich persönlich mal gesagt, ich möchte eine Person pro Jahr zum Glauben führen. Ist das viel? Ja, ist das viel? Seid ehrlich, ohne Erfahrung. Ohne Erfahrung ist es nicht. Nee, was, Pascal, was? Nur? Was ist dein Problem? Oder? Ja, aber lass uns doch irgendwann ein Ziel irgendwo anfangen. Haben wir gesagt, eine Person pro Jahr. War mein Ziel? Ist es auch weiterhin? Wir dürfen das gern dann mal höher setzen, aber fang irgendwo an, sag eine Person pro Jahr oder was auch, was es auch das Ziel sein wird, aber setz dir eines. Es ist ein Glaubensakt. Weil dahin wirst du gehen. Das wird dich immer wieder erinnern. Schreib es dir groß in die Bibel rein, wie du es auch immer machst. Sollst es vor Augen haben, dein Ziel. Was soll geschehen? Was möchtest du sehen? Wenn du sagst, mein Ziel ist, dass ich eine Heilung sehe, du wirst das erleben. Sofern du für Leute betest. Mein Ziel ist, eine Heilung zu sehen, und dann machst du alles gleich weiter, abends vor dem Fernseher. Oh, die Zeit ist aber schnell vergangen. Dann nicht. Aber ein Ziel setzt immer mit sich, es ist ein Glaubenssack, dass wir einen Schritt in der Richtung gehen. Sagen, okay, jetzt habe ich ein Ziel, wie komme ich da hin? Es ist ein Weg. Ja, willst du Heilung sehen, dann gehst du und suchst Leute, die Schmerzen haben, fängst an zu beten, es wird passieren. Ganz klar, geht gar nicht anders. Möchtest du sehen, wie jemand getauft wird? Ja, fang an, das Evangelium zu verkünden. Du wirst es sehen, du wirst es selbst tun. Geht gar nicht anders. Aber lass uns größer glauben. Dass du wirklich das Ziel hast, einen Jünger an der Hand zu haben. Und wie jemand zum Glauben führst, dann führst du ihn im Glauben weiter. Das ist gute Frucht, wenn er selbst wieder Frucht bringt. Groß zu glauben, das ist möglich, ein Jahr. Das Ziel vor Augen wird vieles in deinem Verhalten, was du tust, wie du es tust, verändern. Und das ist wertvoll. Weil das nächste Problem ist, du kannst sagen, okay, ich will in einem Jahr eine Person zum Glauben führen. Wenn du aber jedes Jahr das machen möchtest, dann wirst du sehen, dass sich da was überlagert. Nämlich, wenn du jemanden zum Glauben führst, da hast du plötzlich Arbeit mit der Jüngerschaft. Das ist verlockend, dass du aufhörst, in der Ernte tätig zu sein. Du sagst, ah ja, jetzt muss ich Jünger machen, jetzt habe ich da zu tun. Und das hinten lässt du weg. Und schon geht das zweite und dritte Jahr flöten. Und du merkst, oh wow, ich habe eigentlich meinen Fokus verloren. Wenn du das jedes Jahr machen möchtest, dann merkst du, du fängst an, was weiterzugeben und gleichzeitig in der Ernte weiterzuarbeiten. Ja, ich bin da in der Jüngerschaft drin und gleichzeitig bin ich in der Ernte. Es braucht beides. Und dann wird schon die größte Herausforderung, dass wir nicht passiv werden und uns plötzlich nur noch um uns selbst drehen, sondern weiter den Fokus auf die Unerreichten zu haben. Das soll es sein. Mach das, wenn du heute nach Abend zu Hause bist. Nimm das ernst. Was ist dein Ziel? Dass du was vor Augen hast. Was willst du sehen in deinem Leben? Glaube ruhig groß, das ist okay. Aber es braucht ein Ziel. Sonst läufst du irgendwo hin. Völlig undefiniert. Du machst genauso Distanz. Hat dir einfach keinen Nutzen. Das, was wir angeschaut haben, das soll jetzt nicht einfach zu Ende gehen. Ich habe mehrmals gesagt, es hat den Nutzen, was du damit tust. Wenn du nach Hause gehst, sagst, okay, ich habe jetzt da einen Zettel ausgefüllt von Pascal, war irgendwie noch spannend, hätte gedacht, ich wüsste mehr, war es halt nicht so, lege ich doch den mal irgendwo hin, dann hat es keinen Nutzen. Sondern eigentlich hast du einen Auftrag. Und der Nutzen dieses Wochenende wird sich zeigen, nicht, dass du jetzt irgendwo 15 Stunden mir zugehört hast, das ist überhaupt kein Nutzen, sondern indem du was tust die nächsten 2 Wochen. Und du hast eigentlich jede Aufgabe vor Augen. Du hast es dir selbst gegeben, die Aufgaben. Du hast die Liste gemacht. Du hast dich entschieden, was du mit den Personen rausfinden musst, wo sie stehen, was du mit ihnen tun sollst, kannst. Jetzt ist es an dir, es anzugehen. Das ist das Anwenden, das ist das Umsetzen. Das kann ich oder dein Nachbar nicht für dich tun. Das ist an dir, aber ich glaube, du weißt es. Lass es gar nicht lang rausschieben, sondern das Beste ist, wenn wir innerhalb von 24 bis 48 Stunden umsetzen, dann ist es aktuell. Direkt sagen, nee, das muss jetzt sein, nicht morgen. Nicht übermorgen. Mach es zeitnah. Das Zweite, was wir tun werden, ist, dass wir unbedingt möchten, dass es jetzt weitergeht. Wir haben über Jüngerschaft gesprochen. Wie wirst du zum Jünger machen? Aber jetzt steht dir ein Weg bevor. Da hineinzuwachsen. Und da möchten wir jeden Einzelnen dazu einladen. Und was das genau ist, willst du jetzt noch kurz erzählen.
Ich bin so dankbar und so happy, wirklich für das, die riesige Gnade, dass Gott uns die Pascha geschenkt hat. Weil er macht es mit ganzem Herzen, mit vollem Einsatz, mit Frucht über Jahre hinweg. Und er hat so tolle, nicht nur Tipps gegeben, sondern er ist bereit, das hat er mir auch bereit erklärt, er wird mit Felix, mit Detlef und mir Mentoring starten. Ja, wirklich, wie er erklärt hat, hauptsächlich am Freitag war es, aber noch relativ viele Momentoren ausgerechnet. Er wird es mit uns starten, auch die Christina mit der Emily. Und dann wollen wir wirklich diesen Weg ganz konsequent, diszipliniert gehen. Denn wir wollen Frucht sehen. Das werden wir einfach. Wir werden dann auch sagen, okay, wir waren auf der Straße, wir haben uns bemüht. Nein, wir wollen mehr. Wir wollen wirklich da hineinkommen, Jüngermacher zu werden. Das ist es. Reicht nicht einfach nur evangelisieren, Zeugnis geben, Leute zur Bekehrung führen, auch das war schon schwierig, sondern wir wollen wirklich dieses biblische Prinzip umsetzen. Also so unsere Meinung, ja, und unser Wille und unser Entschluss. Jetzt Frage, wie seht ihr das? Wie liegt es an euch? Seid ihr bereit, diesen Weg mitzugehen? Es kostet was, das haben wir auch erfahren, das ist uns vollkommen klar. Es kostet was, es kostet einen Preis, es kostet, haben wir gestern noch darüber geredet, es geht eigentlich auch die Gemeinde schon, aber jetzt noch viel mehr, es geht nicht um ich meiner mehr, mich, meine Vorstellung, mein Plan, sondern es geht ums Wir. Kann ich für das Wir meine persönliche Meinung in bestimmte Bereiche zurücksetzen und sagen, okay, wir brauchen ein einheitliches Vorgehen. Ja? Generationswachstum, der geht nur, wenn es einheitlich ist, in Lehre, in Überzeugung. Einheitlich, die bauen die Gemeinde schon immer auch mit beschäftigt, einheitliche DNA. Ja. Was wollen wir, wie machen wir es, wie gehen wir es weiter? Und einfach, dass wir wirklich auch bereit sind, ja, aber ich sehe das so und wenn und aber und das ist doch auch richtig. Das Denken müssen wir noch ein Stück weit noch weiter ablegen, wegen dem Ziel. Ja, wegen dem Ziel. Wir wollen Jünger, Generationen von Jünger sehen. Und wir wollen sehen, dass die vierte oder fünfte Generation von Jünger das dann bis Evangelium, die Botschaft, die Lehre genauso sieht wie wir. Ja? Nicht irgendwie durch drei Generationen verfälscht und verdreht, sondern so wie wir. Und dass sie das so wie wir lernen und weitergehen. Und das ist echte Jüngerschaft in Einheit. Und daraus kann wirklich extrem viel wachsen und hervorgehen. Und da bin ich überzeugt, total ermutigt. Und überzeugt, es passiert. Und darum, ja, wie seht ihr das? Seid ihr bereit, dann einmal ein Stück noch mehr zu geben, einzubringen und damit zu gehen, als Gemeinde?
Das bedeutet dann, dass ihr praktisch auch uns mentort, oder?
Wenn der Wunsch da, wir können, klar, Jesus hat Jünger berufen, denkt, das ist jetzt bei uns nicht so, aber selbstverständlich, wenn der Wunsch da ist, keine Frage. Wir wollen, dass alle mentort werden, damit alle dieselbe DNA kriegen, damit alle dieselbe Voraussetzung kriegen. Dazu gehört auch nochmal wirklich diese Aufarbeitung, wirklich nochmal ganz tiefe Aufarbeitung von Wiedergeburt, so wie es immer von Anfang an mit wann, wie lange und was soll ich beten und diese viele Fragen. Wie gehen wir, ja, ganz viele Fragen einfach.
Viele Dinge.
Ganz, der Pascal hat ein super ausgearbeitetes Schema. Ja. Und ich denke, da müssen wir einfach uns anschließen und sagen, bejahe dazu haben und sagen, okay, vielleicht passt mir das auch nicht dazu oder ich sehe das noch anders, aber wir müssen es bejahen, dann können wir in Einheit durch stark vorwärts gehen.
Anfangen wollen wir mit einer Jungerschaftsgruppe, ne? Ja. Ich sage da kurz was.
Genau. Und wer da ein Ja dazu hat, dann fangen wir an mit einer Jüngerschaftsgruppe. Der kommt dazu und da, ja, dann schauen wir, ist dann,
also was heißt wir machen. Also nicht 1:1, sondern eine
doch, Gruppe. Mentoring 1:1 sowieso, aber da als Gruppe nochmal wirklich
ja, alle
in Gemeinde, dass wir unsere Jüngerschaftsgruppe anfangen. Das wäre im Prinzip jetzt am Anfang ein zweiter Abend, wo wir uns treffen, wo man dann speziell dieses Thema Jüngerschaft, Leben im Vordergrund steht, biblisch. Also parallel zum Hauskreis, am Anfang auf jeden Fall.
Ja. Und vielleicht gibt es keinen Hauskreis und dann nur Jüngerschaft, wenn alle werden mitmachen.
Das ist eine Möglichkeit, wenn alle dabei sind. Aber ja, bei dem Hauskreis sind wir sowieso begrenzte Personen. Aber die Frage, sind wir bereit, wollen wir das?
Wie, oder wer will's?
Wie gehen wir dann Dusse vor auf der Straße?
Einheitlich.
Einheitlich, gleich. Ja, ja, etwas strukturierter. Es ist nicht Schema F.
Ja.
Auswendig Lehrer und was
ja, eben, ja.
Wir müssen auf die Leute eingehen, hat er heute auch gesagt. Das ist ja der Punkt. Wir müssen gucken, wo stehen die Leute. Wir müssen sie dort abholen, wo sie sind.
Ja, so ist es.
Genau. Und so, ich denke, das haben wir eine Zeit lang gemacht und wahrscheinlich war sehr viel richtig. Man macht die Sache, kann man immer verbessern, man kann immer dazulernen, auch ändern einmal, was anderes probieren. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man jetzt da jeder genau gleich vorgeht. Das ist nicht das Thema. Sondern diese Einheit im Geist, diese Einmütigkeit, die kommt durch das Mentoren hauptsächlich. Da ist ein Mentor, der hat aber wirklich Sagen, der ist nicht auf Augenhöhe, sondern das, was der Mentor sagt, das gilt. Und er gibt Aufgaben. Er gibt eine Linie vor, er gibt Aufgaben. Er sagt, du musst das und das machen, das ist der Plan, das ist das Ziel. Und der Weg, den wollen wir gehen.
Eben, das hast du gestern nicht gehabt.
Habt ihr nicht alle mitgekriegt,
ja? Ja, ja. Gestern hat er jetzt auch
machen. Ja, genau.
Aber das kann man sicher nochmal anfangen.
Ja. Und dadurch, dass das Konkrete dahinter ist, dass wir eigentlich mit den Leuten, die das möchten, diese Jüngerschaftsgruppe formen. Das bedeutet, Jüngerschaftsgruppe ist eine Gruppe von Jüngern, die das lernen möchten. Und man nimmt die bewusst zusammen, damit es da auch einen Austausch beginnt zu geben. Und die fangen an auszutauschen. Die fangen auch zusammenzuwachsen, weil das gibt auch eine mega schöne Einheit und eine Gemeinschaft. Und in dieser Gruppe wird dann das Mentoring ausgefahren oder weitergegeben. Das heißt, innerhalb von ein paar Monaten für die das möchten, ist freiwillig. Die sagen, ja, ich will das eigentlich lernen. Die werden da mit einzelnen Personen 1:1 Mentoring starten. Aber das findet eigentlich über die Gruppe statt. Wir haben auch gesehen in Luzern, dass eigentlich, das eine ist ja, dass du ein Mentoring hast, das zweite ist, aber du brauchst auch die Gemeinschaft mit Leuten, die genau in die gleiche Richtung ziehen. Die sagen, ja, wir wollen das auch. Und da gibt es einen mega guten Austausch.
Aber im Prinzip würde es ja so aussehen, dass du die drei Männer wirst mentoren, du wirst deine Frau mentoren, er wird mich mentoren, oder? So habt ihr es doch jetzt bekommen im Detail.
Ja, also wir machen das, aber das ist eure freie Entscheidung.
Dieser Teil entsteht immer ganz natürlich. Ja, eigentlich das ist eine Kette von Jüngern, die Generationen. Und du fängst einfach irgendwo an und dann entsteht natürlich eine Kette. Das muss man nicht auf einem Reißbrett einzeichnen und dann einen Plan machen, weil der wird nicht klappen, das kommt dann anders raus. Da spielen noch viele Faktoren rein, Sympathie und so weiter, haben wir alles besprochen. Aber mir fängt irgendwo an, oder? Und deshalb fange ich eigentlich mit euch dreien an und dann wird natürlich eine Kette entstehen. Das braucht ein paar Monate Zeit, das ist auch gut so, aber mit der Jüngerschaftsgruppe können wir eigentlich sehr schnell starten. Und eben genau die Themen, die wir angeschaut haben, auch da bereits schon, oder? Den Impuls drin behalten. Wenn er zusammenkommt, und wie sieht es aus? Hast du da Erntetrichter? Schon was umgesetzt? Sagst du, ja, ist mir noch nicht gelungen. Und dann sagt der Zweite, ja, ich habe jetzt gerade mit jemand dieses EBS gestartet und mega schön, der hat zugesagt. Und dann wird dich das anspornen. Oh, wow, bei dem klappt es. Ja, wie hast du genau gefragt? Was hast du getan? Und merkst du, das wird so eine Dynamik geben. Und damit starten wir möglichst schnell. Und das Mentoring wird dann in den nächsten Monaten, wird das sich natürlich ausbreiten, ganz klar.
Also jeder sucht sich seinen Mentor dann irgendwie.
Kann beides sein, dass man jemanden beruft oder dass man jemanden anfragt. Wichtig ist, man kann nur jemanden anfragen, der selbst schon als Mentor ausgebildet ist. Macht ja sonst keinen Sinn. Oder? Der eigentlich, dass das Ganze schon ein bisschen vorgespurt ist, oder? Muss es nicht abgeschlossen haben, aber trotzdem.
Er muss einfach einen Vorlauf haben. Mhm.
Das ist wichtiger.
Über die Lehre. Die ältere Lehrlinge bilden die neue aus, in der Regel.
So ist das, ja, ein Schritt vorne weg sein. Ja.
Deshalb kann ich da noch was fragen. Wenn wir viel Dusse sind, und was ist mit denen, wo man anspricht auf der Straße, wo zum Glauben findet, wie will es machen? Das braucht ja auch seine Zeit. Wenn jetzt einer mal bereit ist zu kommen, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt mich ausdrücken soll. Und wenn er dann da ist und dass er, das ist ja seine Entscheidung, ob er das macht oder nicht. Jesus jetzt das in die Jüngerschaft, die jetzt kommen, ihm nachzufolgen. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt, aber das ist. Es steht ja auch in der Bibel in der
Gerechte. Was genau ist deine Frage? Hä? Was genau ist deine Frage?
Ja, Leute, die jetzt zum Beispiel noch nie etwas von Jesus gehört haben oder doch einen Glauben haben an Gott und möchten aber in eine Beziehung mit Gott ihr gehen und kommen daher.
Nein, die kommen nicht daher.
Nee, die kommen daher. Wo kommen sie hin?
Ach, die kommen dann zu mir.
Ja.
Ja, die kommen ja zu dir und du kannst ihn ja füttern. Wenn du gelernt hast, wie diese Schritte, die wir heute durch, kannst du mal einen Erntetrichter kurz dran machen.
Wobei jetzt nicht falsch verstehen, sie können auch theoretisch in eine Jüngerschaftsgruppe reinkommen als Besucher.
Ja.
Wenn du dich überfordert fühlst, das ist dein Hintergedanke sehr. Wenn du dich jetzt mit dem überfordert fühlst, dann werden wir dich unterstützen. Aber wie er heute auch gesagt hat, diese Hinführung in Mentoring nach der Wiedergeburt, das findet eigentlich vorher schon statt, das kann man schon im Vorfeld die Leute da hinführen.
Also sie sind noch keine Jünger in dem Moment.
Ja, eben.
Aber nochmal vielleicht zu deiner Frage. Ist deine Frage, kann so jemand auch in eine Jüngerschaftsgruppe als Gruppe reinkommen als Besucher? Ja, kann er.
Das ist nicht das Stichwort, Besucher.
Als Besucher, aber nicht als Teilnehmer. Ja. Dann hat er 5 oder 6 Jünger, die ihn wahrscheinlich bearbeiten werden an dem Abend. Ne? Das wäre selber zum Jünger wert. Das ist möglich, aber er ist deswegen kein Jünger. Das ist ein großer Unterschied.
In dem Fall ist dann auch der Gottesdienst, ich würde sagen, ist aber auch dann Themen, auf das zentriert oder auf das Thema. Nur.
Das richtet ja aus.
Nicht nur, oder?
Nicht nur. Klar spielt das immer wieder mit ihr.
Ja.
Das ist unser Herz, das ist logisch, das kann ich nicht ausblenden, aber sicher nicht nur. Wir werden unseren Gottesdienst dann auch wieder auf Leute konzentrieren, die einfach noch nicht so weit sind.
So ist es, so hat das eigentlich ja genau. Du hast jetzt gerade das Richtige gesagt.
Wenn jetzt jemand auf Trischung auch in der Verwandtschaft ist, das Beispiel, und die sagen, der wird halt schon gedacht, wenn man selber nicht machen, dann kann man den ja am Sonntag einfach mitbringen. Klar, guckt das halt mal an und dann kann man ja dann.
Also das Ziel vielleicht ist, wenn ich so etwas sage zur Jüngerschaftsgruppe, also das Ziel von der Jüngerschaftsgruppe ist eigentlich, dass es eine Hausgemeinde wird. Und wir sehen in Apostelgeschichte 2, siehst du, die 12 Disziplinen einer Hausgemeinde. Und da wollen wir eigentlich mit so einer Haus-, mit so einer Jüngerschaftsgruppe hinkommen. Ja, dass das im Endeffekt dann entwickelt wird. Und die, das wird das Ziel sein, dass eine Hausgemeinde entsteht. Worauf wieder neue Hausjüngerschaftsgruppen, die eventuell Hausgemeinden werden, entstehen. Und dass das Ganze sich vervielfältigt. Ja? Und dass du dann mehrere Hausgemeinden hast. Das Ganze aber wiederum eine Gemeinde gemeinsam ist. Irgendwann wirst du aber mal verselbstständigt sich von selbst. Ja? Aber in diesen Hausgemeinden, Jüngerschaftsgruppen, sollte eigentlich das Ziel auch wieder sein, darin hinzugehen, was man in Apostelgeschichte 2 lesen. Ja, dass man darin hinstrebt, dass man diese 12 Disziplinen, die dort gehandhabt werden, kann man zu Hause dann nachlesen und vielleicht weiß nicht, was du so sagen willst. Aber ich habe es jetzt nicht im Kopf, dass die gelebt werden. Aber vier wesentliche waren es.
Ja, das sind die ersten, die du siehst, nachdem die Leute getauft wurden an Pfingsten. Das erste, sie waren. Sie verharrten also in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und den Gebeten. Dieses, das, was die ersten Christen quasi gemacht haben.
Apostelgeschichte 2. Und diese Jüngerschaftsgruppe, die wird sich natürlich, wenn der wirkliche Wachstum kommt und Jünger kommen, die wird sich dann auch teilen. Mehrere Jüngerschaftsgruppe bildet dann eine Hauskirche. Mehrere, also nicht eine, sondern wirklich dann mehr, die wird sich ja teilen. Und vervielfältig, oder? Also wenn da zu viele Leute drin sind, dann macht das keinen Sinn mehr.
Ja. Lieber kleine Gruppe, gell?
Ja.
Also ich für meinen Teil habe genau auf sowas gewartet.
Was?
Ich habe genau auf sowas gewartet. Dass das was Einheitliches passiert, dass irgendwo, dass mir ein Strukturkonzept ist, mir einfach in Einheit oder so. Ich freue mich mega drauf. Mega. Und will auf jeden Fall dabei sein.
Schön. Also, ihr dürft euch das ganz gerne auch noch ein bisschen setzen lassen.
Ja, das muss ich mir auch nochmal durch.
Das ist super.
Ich muss mir das nochmal erklären.
Und gewisse Probleme, die du selbst angesprochen hast, die wirst du nicht mehr haben.
Was, die?
Gewisse Probleme.
Das ist auch gut so.
Weil du definierst, ja genau, weißt du, du merkst schon, Definition Glauben hast du einen ganz anderen, als die Bibel schreibt.
Ja, ja.
Es gibt nicht, ich glaube ein bisschen an Gott. Entweder ist jemand wiedergeboren, ein Jünger oder nicht. Ja, ja. Ich hatte noch nie ein Problem, wenn ich jemand zu einem Jünger mache, wiedergeboren, dann starte ich mit dem eine Jüngerschaft. Das ist gar keine Diskussion. Das sagt mir nicht, ich habe keine Lust, keine Zeit, irgendetwas. Das ist von Anfang an klar. Wir machen nicht Gläubige, sondern Jünger. Sonst sind wir völlig am Ziel vorbei. Das Gläubige, das ist alte Schule. Kannst du...
Ja. Ja.
Ja. Das ist Traumdenken.
Ja, ich habe heute mit dem Pascal ein bisschen drüber gesprochen, da bin ich echt überzeugt. Ich glaube, wir werden es auch sehen. Wir werden vielleicht die eine oder andere... vielleicht auch mal ja, Geburt haben, die vielleicht dann doch nicht perfekt verläuft, aber wir werden es erleben, dass Leute wiedergeboren werden. Und die gehen dann auf die Raketen und wir stehen da und denken, was ist da los? Und alle, die vorher noch auf der Bremse gestanden sind und so, und die sehen das und sagen, wow, es ist tatsächlich möglich. Es ist ja tatsächlich ein hingegebenes Leben und eine Art und Weise möglich, das habe ich mir nicht vorgestellt vorher.
Also so wie ich das dann verstanden habe, da kann auch jeder kommen, wie er gern will, da, und sich das auch anschauen.
Meinst du jetzt du oder jemand von der Straße?
Von der Straße.
Ja, das ist halt eben, das ist eben auch die Sache mit dieser Jüngerschaftsgruppe. Das ist einfach zum Ziel, dass das zu einer Hausgemeinde wird. Ja.
Und ja, wenn wir das machen, dann machen wir es nicht.
Also,
ja, genau. Ja, oder Sie können sich das anschauen. Wenn einer nicht will, dann...
Es gibt das Evangelium, es gibt nicht Hunderte. Und entweder sie nehmen es an und sie machen mit, oder sie machen nicht.
So ist es entweder ja oder nein.
Okay, aber wir haben... Ich glaube, es ist klar. Und das ist mega schön. He? Und wir machen noch jetzt einfach einen gemeinsamen Punkt, Schlusspunkt. Und dann können wir sonst noch so ein bisschen zu zweit, zu dritt, zu viert ein bisschen quatschen. Ich bin noch etwas hier, würde mich freuen, Kaffee trinken. Und dann wünsche ich euch einen mega guten Start. Es fängt jetzt an, das Beste liegt vor uns, oder? Yeah! Ja, Vater, ich danke dir wirklich für das, was du jetzt freigesetzt hast. Und ich danke dir, dass du Generationen freisetzt hier in Waldshut und Umgebung im ganzen Schwarzwald. Und dass wir sehen werden, wie Menschen zum Glauben kommen und so Jünger werden, vollmächtige Jünger, geistliche Väter und Mütter sollen entstehen, die wieder Generationen hervorbringen. Und ich danke dir, hast du es vorbereitet. Ja? Ich weiß, Heiliger Geist, dass du, wenn du uns irgendwo hinsendest, hast du bereits schon was vorbereitet. Ja, du hast es hier bereitgestellt und lass uns wirklich das Glauben einnehmen, dass Generationen entstehen werden, dass wir jetzt als Pioniere hier vorangehen und sehen werden, wie wirklich eine Bewegung losgetreten wird über Generationen hinweg, unaufhaltsam und dynamisch. Und ich danke dir, dass du uns